Es gibt viele Wege, Veränderungen anzugehen. Hast du deinen schon gefunden? Nicht. Selbstreflexion. Inneres Gleichgewicht. Nein sagen. Glaubenssätze hinterfragen. Transformation. Leichtigkeit. Krisen. Träume. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Marleen Kästner ist an deiner Seite und hilft dir, deinen inneren Kompass neu einzustellen. Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich?
Hallihallo bei Kästners Kleinigkeiten. Schön, dass meine Stimme wieder da ist und ich für euch wundervolle Podcasts aufnehmen darf. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie schlimm das ist, wenn man 5 Wochen lang nicht mehr reden darf. Ne? Also als Frau ist das manchmal ja ganz gut, aber jetzt bin ich wieder da. In der letzten Folge durftest du eine Folge erleben, wo ich interviewt worden bin. Und heute habe ich das Ruder wieder in der Hand und habe mir auch einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Hallo, danke für die Einladung.
So schön, dass du sie angenommen hast, liebe Anna. Also, die Anna ist ein ganz, ganz, ganz wundervoller Mensch. Wir haben ja hier, mein Mann und ich, haben ja ein Gründerzentrum gegründet in Seligenstadt. Und Anna bewohnt es. Anna hat einen Teil von diesem Gründerzentrum, Wolf Marketing, das ist ihre Firma. Und die Anna hat so eine spannende Geschichte, dass ich zu Anna gesagt habe, wir müssen unbedingt, einen Podcast aufnehmen. Und wir haben euch heute dieses Thema mitgebracht, alles verlassen, um sich selbst zu finden. Weil genau das hat Anna getan. Anna hat praktisch ihr ganzes Leben mal nach hinten geschmissen, nach vorne geschmissen, rechts rumgedreht und links, rechts gewaschen und einfach komplett neu gestartet. Und das brauchte wirklich unglaublich Mut und sie hat den Mut gehabt und hat das getan. Und diese Geschichte möchte ich euch heute mit der Anna präsentieren. Ja, Anna, sitzt gerade so süß vor mir und ich darf euch ein kleines bisschen was schon zu Anna verraten, den Rest machen wir mit der Geschichte von Anna. Anna ist mit ihrem 10. Lebensjahr aus Kasachstan nach Deutschland gekommen und sie hatte einen ganz schlimmen Vater, alkoholkrank, es war auch Gewalt im Spiel und irgendwann ihre Mutter und sie und 2 Geschwister, die auch, ich sag jetzt mal, behindert waren oder noch sind, haben sich dann zu viert allein durch die Welt schlagen dürfen. Und das war ein richtig, richtig harter Weg. Und das Krasse ist, Anna hat auch noch dieses alte, also für uns hier alte Frauenbild erlebt. Die hat es komplett erlebt, dieses Frauenbild, wo wirklich die Mama hinterm Herd steht und wascht und tut und sich um die Kinder kümmert und eigentlich da ist, den Mann zu bedienen und auch da ist, um sich um alles zu kümmern, was Familie, Haushalt ist, aber eigentlich kein eigenes Leben so wirklich hat. Und auch das hat Anna noch gelernt. Und Anna hat irgendwann festgestellt, so irgendwie passt das nicht. Und ich fand das auch so krass. Im Vorgespräch hat Anna auch gesagt, sie konnte noch nicht mal mit Lob umgehen. Sie war gewohnt, wirklich Kritik anzunehmen. Nur immer ganz brav anzunehmen und zu nicken. Und irgendwann hat Anna gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt bin ich krank genug. Es ist immer schade, dass Krankheit alle den Weg zeigt, aber sie wurde krank und hat dann gesagt, jetzt gehen wir in die Transformation. Und darüber sprechen wir heute.
Kästners Kleinigkeit. Darum geht's.
Ja, Anna. Die Anna sitzt gerade jetzt ganz schüchtern da. Ich habe noch so herzlich gedacht. Habe ich was vergessen?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das so schön, wie du das zusammengefasst hast.
Ja, es ist auch ein intensives Thema heute, ne? Vor allem, wenn ihr schon hört, die Anna spricht ein super, super klasse, krasses, gutes Deutsch. Man hört überhaupt nicht, dass sie im 10. Lebensjahr erst aus Kasachstan weggegangen ist.
Aber wart's ab. Beim O. Beim O hört man das manchmal, also Wort. Genau. Ja. Nee, wenn also manchmal hört man das, wenn ich Worte sage, die ein kurzes und ein langes O irgendwo kombiniert haben, dass ich entweder bei dem kurzen oder beim langen hängen bleibe und dann denkt man sich so, das hat sich aber sehr russisch angehört. Aber es kommt selten vor.
Das ist herrlich. Ja, da fällt mir noch ein, Anna, du hast auch zwei Kinder, ne? Du hast zwei Kinder, eine kleine, eine große, zwei Mädchen. Also ganz wundervoll. Also die klassische Rolle hast du dann doch erfüllt. Du bist Mutter geworden.
Ja, ja gut, das bringt ja die Natur so mit sich, ne? Dass wir Frauen auch Mütter werden, wenn wir es wollen oder wenn wir es dürfen. Ne? Genau.
Ja. Anna, magst du mal erzählen erstmal, wie dein Weg war? Also ich möchte euch gerne, euch Hörer, mal mitnehmen, wie Annas Leben vor der Transformation war und was sie grob durchgemacht hat, weil alles können wir nicht besprechen, weil die hat so viel erlebt, diese Anna. Das ist unglaublich. Ich bin so beeindruckt und dann wirklich jetzt dasteht, eine eigene Marketingagentur hat und wirklich nach vorne geht. Also ich finde das echt wundervoll. So, Anna, ich habe schon mal kurz erklärt, du hattest einen alkoholkranken Vater. Wie magst du die Geschichte ganz kurz mal erzählen, wie das überhaupt war, nach Deutschland zu kommen und wie das für dich, was das für dich bedeutet hat, als deine Mutter und du und deine Geschwister vor dem Vater dann geflohen seid?
Mhm. Also ich bin geboren in Kasachstan und bin bis zum 10. Lebensjahr aufgewachsen dort. Und in Kasachstan ist es leider ich sag mal, ich bin halt dörflich aufgewachsen, also wirklich das letzte Dorf mit Eseln und so. Und wir hatten auch eher so, also Vegetation, jetzt haben wir das Wort, war auch eher karg, also Steppe. Und du hattest auch immer so extreme Wetterbedingungen, also im Sommer 40 Grad im Schatten oder mehr und 40 Tage Dürre zum Beispiel. Und im Winter hattest du Schneestürme mit bis zu minus 30 Grad und sowas. Vom Wetter her waren das Extreme, aber auch in der Gesellschaft. Also du hattest da auch so, ich sag mal, so ein Melting Pot aus Kasachen, Usbeken, Tataren, Russen, dann irgendwo die, ich sag mal, diese Aussiedlerdeutsche, ne? Die dann irgendwann von der Katharina der Großen und so weiter, ne? Also das, das ist mein Ursprung. Also meine Oma ist in einem der deutschen Dörfer im Kaukasus geboren, hieß auch Weizenfeld und die hat so ein ganz, ganz altes Deutsch gesprochen noch. Und das hat sie uns heimlich beigebracht in Kasachstan, weil, ne, durch den Zweiten Weltkrieg war ja alles dann verboten, die Sprache war verboten. Also man sieht auch aus den heutigen Gegebenheiten, wie sich das auch wiederholt. Also gerade auch Ukraine-Krieg und dass viele Russen auch sich gar nicht mehr trauen, so öffentlich auch Russisch zum Beispiel zu sprechen und solche Sachen, wobei ich mir denke, also es hat nichts mit der Kultur oder der Sprache zu tun, aber ne? Genau. Ja. Auf jeden Fall, also die Umgebung war so, als Kind durftest du froh sein, wenn nicht beide Elternteile Alkoholiker waren. Also so extrem war das. Und du hattest halt auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Also Russland oder die Russen haben praktisch Firmen aufgebaut und solange das Land etwas hergegeben hat, waren sie da. Und als das Land nichts mehr hergeben konnte, waren sie weg. Und damit war auch die Wirtschaft eingebrochen. Ja? Mhm. Und das war auch dann der letzte Stand. Also gerade im letzten Jahr, wo wir noch in Kasachstan waren, war es so, hätte meine Oma nicht ihren Garten gehabt, wären wir verhungert. Also es gab wirklich nichts mehr zu essen. Meine Eltern haben beide in der gleichen Fabrik gearbeitet und die konnte dann keine Löhne mehr zahlen, die hat nur noch Essenspakete praktisch ausgezahlt. Also wir haben praktisch Butter gekriegt, Mehl, also so, dass wir uns selber versorgen konnten, dass wir uns selber was kochen und backen konnten, aber in den Läden gab es zum Beispiel kein Brot. Ja, und solche Geschichten. Also die Theken waren einfach leer. Und es gab natürlich die Märkte da draußen, aber die Preise sind extrem hochgegangen. Also wir hatten dann, wenn du eine Obst kaufen wolltest oder Gemüse, dann warst du schon in 100-Rubel-Bereich. Also wer konnte sich das dann überhaupt noch leisten? Ja?
War das der Moment, wo dann auch irgendwann deine Eltern beschlossen haben, sie wandern jetzt aus?
Das war tatsächlich schon länger der Fall, weil ich glaube, die Hörer, die irgendwo Aussiedler sind, die kennen das alle. Es war schon immer der Wunsch, also meine Oma hat immer gesagt, wir sind Deutsche und wir müssen wieder zurück nach Deutschland, ne, so. Also sie war ja nie in Deutschland. Sie hat ja in Kaukasus das Deutschland erlebt, was vor 200, 300 Jahren war, Na, so. Mhm. Und die Kultur hat sich auch nicht weiterentwickelt. Aber es war immer dieser große Traum zurück nach Hause, weil du hast dich halt überall fremd gefühlt. Also selbst im Kaukasus war es ja so, das waren schon eingeschlossene, autonome, eigene Dörfer. Die haben auch Deutsch gesprochen. Die Schule, alles war Deutsch. Und außenrum, das waren halt, was ist das, also Georgier und so weiter. Ne? Also die haben auch Russisch oder halt auch ihre eigene Sprache gesprochen, Georgisch. Aber die Deutschen hatten halt so eine Ökokultur für sich gehabt. Ja. Das Ende der Dorfgemeinschaften war eben der Zweite Weltkrieg. Der Stalin hat sich irgendwann bedroht gefühlt, also klar von der deutschen Seite, aber auch, der hatte sozusagen im Osten des Landes waren ja diese autonomen deutschen Dörfer und ich sag mal aus paar Tausenden sind auf einmal Hunderttausende geworden und er hatte Angst gehabt, dass die praktisch auch von der Seite Russland angreifen und dann hat man die ausgesiedelt. Die hat man von heute auf morgen enteignet und ausgesiedelt.
Das ist ein Wahnsinn, ne?
Und eigentlich sollte meine Oma deportiert werden nach Deutschland, also es ging Richtung Westen, aber deren Frachter ist gesunken und da hat sie so ein russischer Frachter gerettet und dann ging es genau in die andere Richtung.
Oh Gott.
Ja, genau.
Ja, aber was für Kreise das gezogen
genau.
hat, ne?
Ja.
Also überlegen, Zweiter Weltkrieg, ich habe eben gerade noch gedacht, mein Gott, das ist schon lang her. Oh mein Gott, das war deine Oma.
Ja, das war meine Oma, ja. Na? Die war 10 Jahre alt übrigens zu dem Zeitpunkt, wo das losgegangen ist. Genau.
Ach Gott.
Und genau, und dann wurde es immer östlicher und östlicher und irgendwann ist es Kasachstan geworden. Also wir waren Kriegsgefangene und waren dann standen unter der Kommendatur. Und genau, und irgendwann sind die halt in Kasachstan gelandet und dann bin ich halt geboren.
Okay, wann kam dann der Punkt, dass deine Eltern gesagt haben, wir wandern jetzt wirklich aus?
Die Wirtschaftslage hat sich immer mehr verschlechtert und es war auch für uns ja nicht so einfach. Wir mussten ja auch nachweisen, dass wir Deutsche waren, dass wir deutschen Ursprung haben und so weiter. Und bis man diese ganzen Papiere zusammen hatte, bis man dann diese ganzen Genehmigungen hatte, das hat halt gedauert. Also mein Onkel war zum Beispiel, ich glaube, der war 1 oder 2 Jahre sogar vor uns schon nach Deutschland und wir waren die Letzten dann, die dann rübergegangen sind. Das war eben 93. Wir sind also Spätaussiedler. Typisch Deutsch, ne? Muss alles einreihen. Also wir sind nicht nur Aussiedler, wir sind auch Spätaussiedler, weil wir eben in den 90ern nach Deutschland gekommen sind.
Ja, das ist Wahnsinn. Was für eine Geschichte, ne? Also wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wirklich Angst zu haben, nichts zum Essen zu haben.
Ja.
Das können wir uns heute gar nicht vorstellen.
Ich habe auch tatsächlich eine Nacht, kann ich mich erinnern, einen ganzen Tag, also 24 Stunden habe ich als Kind gehungert. Und ich weiß, dass ich vor Hunger, vor dem Schmerz, ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Magen sich selber aufisst gerade, bin ich wach geworden, konnte nachts nicht schlafen. Wir hatten den ganzen Tag nichts zu essen.
Ja, und jetzt geht man davon aus, naja, was ist denn ein Tag nichts zu essen?
Ja, ja man gut, geht wenn davon man groß aus, ist und genau. fastet oder so, dann geht das schon. Aber wenn man ein Kind ist und nicht zu essen
und
bekommt.
Und sowieso nicht so viel zu essen hatte vorher,
ja,
ne?
Ja, genau.
Also das muss man sich mal vorstellen, weil ich möchte gerne die Hörer auch so mitnehmen, sich das vorzustellen, wie das ist, wenn man, ja, einen Tag jetzt mal, okay. Ne, aber
weil ich weiß auch nicht, wann du wieder was bekommst.
Ja, genau.
Das ist ja das. Also
genau. Und die Angst davor, dass man jetzt wirklich verhungern muss. Ne? Also ich meine, ich erinnere mich noch an den Kindergarten. Da hatten wir auch mal so ein Projekt, dass sie uns zeigen wollten, dass man halt auch zu wenig zum Essen hat. Da gab es so ein kleines Mini-Schälchen Reis, trockenen Reis. Ich kam nach Hause, ich war völlig aufgelöst.
Ja.
Ich konnte gar nicht verstehen, dass Menschen so wenig zu essen haben. Ne? Also
ja, vor allen Dingen als Kind finde ich auch, da hast du das ja noch extremer mit dem Hungergefühl und das, der Körper braucht das ja auch wirklich direkt zur Verwertung, weil du ja gerade wächst und dich entwickelst.
Da darf ich euch von der Anna eine kleine Anekdote mitgeben, weil wir haben ja die Anna bei uns im Gründerzentrum, das heißt wir sehen uns ja mal öfter und das Spannende ist, die Anna meint immer, sie will uns alle mit Essen was Gutes tun, das ist total schön. Also mit Anna kann man heute lernen, Essen zu genießen.
Ja.
Das ist also, wenn man sonst gewohnt ist, Essen im Überfluss zu haben und das Essen schon über zu haben, mit Anna lernt man das Essen richtig zu genießen, allein ihr schon beim Essen zuzugucken, wie sie das genießt heute. Das ist Wahnsinn. Jetzt weiß ich aber warum. Schön.
Ja. Ist nicht selbstverständlich, dass man was
ja.
zu essen hat. Und das sollte man auch wertschätzen. Wir haben ja nun mal leider eine Wegwerfkultur und Gott sei Dank ändert sich das, also dass das Mindset immer mehr in Richtung Qualität statt Quantität geht, aber trotzdem haben wir immer noch viel zu viel, was wir wegschmeißen. Und ich finde, also wenn du dir was Gutes tust, und ich meine, dein Körper ist ja wie eine Maschine und du fütterst ihn mit deinem Essen. Und das solltest du genießen, das solltest du zelebrieren, du tust deinem Körper einfach etwas Gutes. Aber auch das durfte ich erstmal lernen.
Nehmen wir jetzt mal mit, als erstes Learning an alle, zelebriert das Essen, das ist nicht selbstverständlich, dass wir es haben und es ist nicht selbstverständlich, dass der Körper funktioniert, wie er funktioniert.
Ja.
Ja, aber jetzt machen wir mal weiter kurz in der Geschichte. Wie war es denn für dich dann hier in Deutschland zu sein? Wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten, dass dann die Zeit begonnen hat, wo deine Mutter und du und deine zwei Geschwister, die ja auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, behindert sind. Ja, also behindert jetzt, wir wollen das jetzt nicht abwerten.
Eine Behinderung aber, haben, ja.
Genau. Die haben einfach eine Behinderung,
genau,
funktionieren
Einschränkungen,
auch,
genau.
Funktionieren nicht so wie 100%, wie man das sich wünscht oder denkt oder für die Menschen sich wünscht. Aber was hat das für dich bedeutet?
Also für mich war es von vornherein sehr früh Verantwortung übernehmen, weil ich gleich also ich sag mal so, wir haben ja keine funktionierende Familie gehabt mit Vater, Mutter. Es hing alles an meiner Mutter.
Das heißt, wir haben vielleicht einen Punkt noch übersprungen. Das heißt, deine Mutter hat aber auch irgendwann deinen Vater verlassen, ne? Gerade weil das.
Aber erst in Deutschland hier. Also die hat wirklich 16 Jahre lang sich durch die Ehe gekämpft, also gequält. Und in Kasachstan war es ja auch so, für Frauen war es ja auch schwierig, sich scheiden zu lassen und den Mann zu verlassen, weil in der Kultur einfach so war, eine Frau, die keinen Mann hatte, war freiwillig.
Ah, okay.
Ja, und die hatte dann keine Ruhe. Und es war auch gefährlich teilweise, weil du dann einfach freiwillig heißt, man kann dich einfach auch vergewaltigen. Ne? Also so ist es nicht. Und natürlich ist immer die Frau schuld, ja. Zu diesen Rollen. und dementsprechend, also ich habe schon so Gespräche mitbekommen als Kind, ne, die Ohren hat man ja ganz groß, wo meine Mutter oft geweint hat und sich mit meiner Oma unterhalten hat oder eben Frauen aus der Familie. Und viele haben ihr einfach gesagt, du kannst sie nicht verlassen, weil danach wird dein Leben noch mehr Hölle als jetzt. Halt das aus. Das war der Ratschlag.
Ist ja Wahnsinn.
Genau, das war der Ratschlag, bleib lieber, also Pest oder Cholera, ne, was willst du? Ne, wenn du ihn jetzt verlässt, hast du zwar vor ihm Ruhe, der schlägt dich nicht, aber da kommt ein anderer Mann, der vergewaltigt dich vielleicht regelmäßig, der oder mehrere, ne, und du bist dann einfach freiwillig.
Ja, da fehlen mir immer noch mal die Worte, ne, also man denkt ja manchmal, das ist ja so weit weg und ich persönlich hatte das Glück, richtig große Glück, also dieses im Moment auch aufflammende Frauenproblem, dass es Männer oder Frauen oder benachteiligen, weil ich Frau bin, ich hatte das nie. Also nie im Gefühl auch, ne? Weil meine Eltern da schon immer sehr frei waren, was das angeht. Und dann höre ich immer wieder solche Geschichten und bin dann immer sehr berührt. Das ist noch gar nicht so weit weg. Es ist nicht weit weg. Es gibt immer noch Kulturen und zwar nicht wenige, wo das immer noch existiert, in krassester Form.
Ja. Und um auf deine Frage zurückzukehren, wie ich mich gefühlt habe, als wir nach Deutschland gekommen sind, wie 100 Jahre davor. Also als hätte ich eine Zeitreise gemacht und ich bin jetzt 100 Jahre in der Zukunft. So habe ich mich gefühlt.
Ah, das heißt, du hast zurück in die Zukunft praktisch.
Ja, genau. Genau. So hat sich das für mich angefühlt, ja. Weil, also ich gebe mal ein paar sehr leichte Beispiele aus dem Alltag. Wir hatten keine Klingel. Es wurde einfach geklopft oder geschrien, ob man zu Hause ist. Wir hatten auch kein Telefon. Wir hatten auch kein Auto. Also jeder hatte einen Nachbar, also mein Onkel hat ein Auto gehabt, aber erst auch gegen Ende, kurz bevor wir dann nach Deutschland sind. Oder die Nachbarn hatten ein Auto, aber eigentlich hatten wir Esel. Also wir selber nicht, sondern unsere Nachbarn hatten Esel und dann hat man sich die halt mal ausgeliehen. Ne? So.
Wir reden wirklich von deinem Leben, ne?
Ja, das war meine Kindheit. Ich fühle mich gerade so alt, wenn ich das so erzähle. Wir hatten auch kein Fotoapparat.
Darf ich mal, Anna, ja. Wollen wir unseren Zuhörern erklären, wie alt du bist?
Ich bin 40 geworden dieses Jahr.
Mensch, ich bin 42. Ich bin schon froh, dass ich weiß, wie es war ohne Handy.
Und wir haben Bilder, also aus Kasachstan, die Bilder, die sehen aus wie Bilder, wie Fotografien vor 100 Jahren halt hier in Deutschland. Also schwarz-weiß, Abzüge oder, also die Hochzeitsbilder meiner Eltern, die sind eingefärbt. Das sind schwarz-weiß Bilder, die eingefärbt, also die wirklich angemalt wurden, also eingefärbt wurden. Sieht super spannend aus.
Hast du die Bilder noch?
Ja, ich habe die Bilder noch.
Also
ja.
An alle, die das jetzt hören, wenn ihr mir bei Social Media folgt, ihr werdet dieses Bild sehen.
Genau. Gut, dass meine Mama immer noch in der alten Kasachstan-Welt lebt und nicht auf Social Media ist, damit sie nicht sieht, was da alles so von ihr kursiert. Genau. Ja. Und aber ich bringe ja eins mit. Ja,
ja bitte. Ja. Und ihr hört, wie lebensfroh die Anna ist, ne?
Also sie, wenn wir zusammen, ist auch schön.
Ja, wenn wir zusammen hocken, sind wir eigentlich nur am Lachen. Und wenn wir jetzt weiter in ihrer Geschichte gehen, also ich finde das hart, also so funktionieren zu müssen als Kind schon, ne? Und dann auch in dieser Welt. Und wir reden davon, dass von Vergewaltigung, wir reden von Hörigkeit des Mannes, also der Frau gegenüber dem Mann. Ich finde da keine Worte für, ne? Und wenn wir jetzt noch weiter in der Geschichte gehen, ne, jetzt sind wir gerade in Deutschland angekommen.
Genau,
ne?
Jetzt sind wir in Deutschland angekommen. Ein Schlüsselerlebnis war für mich, weil Deutschland, also ich sag mal, also um Kasachstan mal abzuschließen, Schule Kasachstan, ne? Kommunistisch. Wir hatten, wie heißen das, Uniformen an, schwarz-weiß und Mädchen natürlich immer Kleiderröcke. Ne, ist ja logisch. Ja. Also da gab es kein Mädchen, was eine Hose anhatte und die Haare immer zusammen, weil sonst war man ja eine Schlampe. Also wenn die Haare offen waren, freizügig, macht man nicht. Also schön ordentlich zusammen zum Topf, geflochten und eben diese komischen roten Bänder halt immer. Ne, so, du hattest oft mehr Bänder als Haare im Kopf. Und du musstest immer schön brav so sitzen, die Hände übereinander, Rücken gerade und die Hände auf dem Pult. Und wenn du dich gemeldet hast, musstest du sozusagen immer so machen. Also jetzt
ihr seht das nicht. Also die Anna sitzt gerade wie so eine Matroschka vor mir, ja, tatsächlich. Hat die Arme, als hätte sie beide Arme ineinander verschränkt auf dem Tisch. Genau. Und dann klappt sie einen Arm hoch.
Genau. Der Ellbogen ist sozusagen auf den Fingern des, also du hast unten die linke Hand, oben die rechte Hand. Und wenn du deine Hand hebst zum Melden, dann klappst du praktisch deine rechte Hand hoch und dein rechter Ellenbogen liegt auf den Fingern von der linken Hand. So, alle mal nachmachen. Genau, so hast du dich gemeldet. Und du hattest nur Frontalunterricht und das, also auswendig lernen war herzlich willkommen. Selber denken und individuell sein, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht willkommen. Das war, also, und man wurde auch so in der Schule behandelt, dass man sich das abgewöhnt hat. Hatte man die Neigung dazu. Das war gefährlich. Das ist nicht gut. Genau. Und Schule in Deutschland war so, du musstest ja individuell sein. Und für mich war das wirklich ein Kulturschock. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da sind wir schon von meinem Vater geflohen und waren in Frankfurt gelandet. Und ich bin dann auf eine Schule in Frankfurt gegangen, auf eine integrierte Gesamtschule. Und dann hieß es von der Klassenlehrerin, ja, wir machen jetzt so einen freien Unterricht und wir haben hier so Kästchen mit Aufgaben zu Deutsch, zu Mathe, zu, keine Ahnung, Erdkunde und was auch immer wir für verschiedene Fächer hatten. Und jeder durfte aufstehen und sich das nehmen, womit er sich gerade beschäftigen wollte. Alle sind aufgestanden, ich saß da und habe geheult. Ich wusste nicht, was ich mag. Ich wusste es einfach nicht und ich habe im Inneren, also in mich hinein habe ich reingeschrien und habe geheult, habe gesagt, sag mir doch bitte jemand, was ich mag, ich weiß es nicht. Und ich wurde schon ganz komisch angeguckt von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen und dann dachte ich mir so, okay, bewahr jetzt mal dein Gesicht, komm. Und du stehst jetzt einfach mal auf und du gehst jetzt einfach mal dahin und tust so, als würdest du dir was raussuchen. Ich war damit so überfordert. Das war so schlimm für mich, diese Erfahrung, weil ich einfach nicht wusste. Da habe ich erst überhaupt für mich festgestellt, du weißt doch gar nicht, wer du bist und was du magst, aber das wird hier von dir verlangt.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja. Und zu Hause musstest du aber immer noch so die Kasachstan-Welt leben, weil du durftest nicht einfach das verlangen oder so sein, wie du bist. Du musstest da ins Bild passen. Und hier in der Schule musst du aber so sein, damit du weiterkommst. Und also das ist hart.
Überleg mal, du bist auf die Waldorfschule gegangen.
Oh je. Ich bin noch in der Ecke so, ich will zurück nach Kasachstan. Nein, will ich nicht.
Du wirkst leicht autistisch.
Ja.
Nein, also wollen wir jetzt auch keine Scherze machen über Autismus, weil deine Schwester hat, ne, auch, ne?
Mein jüngerer Bruder ist Autist, genau, der lebt komplett in seiner eigenen Welt und meine ältere Schwester, ich sag mal, die hat, also die ist ein bisschen Pipi Langstrumpf, die macht sich die Welt so, wie sie ihr gefällt. So.
Ja, eigentlich das, ja, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, das, was von dir verlangt worden ist, macht die Welt, wie sie dir gefällt. Deine Schwester hat's gemacht, auf eine andere Art und Weise, ne?
Die nimmt sich das raus, also ich meine, durch die Behinderung ist es ja auch so, dass sie mehr, also sie spürt ja auch mehr sich als andere. Ne? Und dementsprechend ist ja auch logisch. Also wenn sie doch weiß, was sie will und was sie nicht will. Und das ist eben die Krux. Also ich weiß nicht, woher das kommt, ob das irgendwo eine sag mal, irgendwie, mit, ob ich mit der Gabe geboren bin oder ob ich das praktisch von klein auf mitentwickelt habe durch meine Geschwister. Aber ich tue mich tatsächlich schwer, mich selbst zu spüren. Ich spüre eher andere als mich selbst. Oder beziehungsweise ist es schon besser geworden. Aber es war ein harter, langer Weg, dass ich lerne, mehr auf mich zu hören und bei mir zu sein. Ich muss tatsächlich auch Techniken anwenden, mich rausziehen, damit ich bei mir sein kann und mich selber spüre, weil ich andere einfach viel schneller spüre und nicht nur spüre, ich reagiere auch gleich drauf. Und das war ja auch bei meinen Geschwistern so. Also ich musste meiner Mutter helfen, also ich musste nicht, aber ich habe einfach gesehen, wie sie leidet, wie schlimm das ist. Und ich wollte ihr helfen, das ist ja natürlich meine Mama, ich habe sie natürlich lieb. Und ich habe praktisch das aufgefangen, was so zum Beispiel jetzt mein Vater gar nicht aufgefangen hat. Ne? Also ich bin dann Partnerersatz geworden und habe dann meine Geschwister übernommen.
Ja, um das auch mal jetzt hier mal drauf einzugehen, auf deine Frage. Ne? Du hast ja selber eigentlich gerade eine Frage in den Raum gestellt. Also ich nehme dich ja, also ich nehme dich als Empath wahr tatsächlich und auch als vielleicht eine Art der Hochsensibilität. Und bei deiner Geschichte ist es so, deine Geschwister haben sich in ihre Welt verzogen, während du das Gegenteil gemacht hast. Man hat ja verschiedene Arten und Weisen, auf Dramen zu reagieren. Wenn es wichtig ist, dass du überlebst, wenn du nach außen guckst, anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Wenn du es versucht hättest, dir recht zu machen, wärst du ja überall angeeckt. In der Schule, bei deinen Eltern, vor allem bei deinem Vater oder wo auch immer. Das heißt, es ist lebensbedrohlich. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass du es einfach nach hinten geschoben hast, dass deine eigenen Bedürfnisse nach vorne kommen. So viel auch mit der Schule dann in Deutschland. Was will ich denn? Ja, keine Ahnung. Weil du es gar nicht gelernt hast. Und wir werden, also auch für alle, wir werden so viel geprägt in den ersten vier, fünf Jahren des Lebens. Das ist unglaublich. Und das wieder rauszukriegen, das ist manchmal eine Mammutaufgabe, die das ganze Leben dauert. Ja, und das ist ja schon wundervoll, dass du das so erkennen kannst, dass du das auch so spürst. Das ist auch, wenn man dich unten immer trifft im Gründerzentrum, dass du es einem immer recht machen willst. Du hör doch mal auch an damit. Mir ist gerade nicht zu helfen. Ich will nicht, dass man mir hilft.
Das finde ich auch so süß. Ich merke das auch, wie du so in die Trotz rennst. Ich will gar nicht, dass... Weil ich, okay, gut. Lass ich mal die Glocke sein.
Reden wir schon wieder über mich, ja? Nein, Spaß beiseite, ja. Aber das ist so, was das Leben so ausmacht. Ne? Mein Thema ist ja auch dieses sensible, sensitive Leben. Und das, man zieht sich ja auch gegenseitig an, man sieht sich auch untereinander. Ja. Wenn man sensitiv ist und sich damit auseinandersetzt, erkennt man den Gegenüber, und dass man einen Test machen muss. Also meine Theorie, ich als Vollempath. Ne? Also ich sehe es. Aber das ist ja das, deswegen ist das auch eine Antwort auf ein Drama.
Ja.
Und es ist Selbstschutz. Und du würdest hier nicht so lustig sitzen, wenn du das wahrscheinlich nicht gemacht hättest.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wie gesagt, man hat verschiedene Arten, auf ein Drama zu reagieren. Und das ist ein Drama. Ne? Und vielleicht erkennst du dich ja wieder, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, liebe Fans von Kästners Kleinigkeiten, das ist natürlich keine Kleinigkeit. Das ist eine riesen, riesen Sache, dass man so ein Drama erlebt und sich selber nicht mehr spüren kann. Und wir erleben das viel, auch hier in Deutschland, in kleinen Dingen. Weil wir kriegen hier auch irgendwo doch schon mit, was wir uns gefallen sollen, welches Leben wir führen sollten, weil es ist ja besser so. Ne? Also Kinder kriegen, Haus bauen, tollen Job, bezahlten Job haben, du musst Karriere machen oder wie auch immer. Das ist auch eine Art, auf so ein Drama zu reagieren. Also ein Gruppendrama, sage ich jetzt mal, weil Deutschland ging es ja auch nicht so gut. Wir haben zwei Weltkriege offiziell angezettelt, den zweiten richtig heftig. Also reagieren wir auf dieses Drama, wir müssen doch damit zufrieden sein, wir brauchen eine Sicherheit. Ne? Also ist ganz, ganz verständlich. Ja, in der Schule. Du bist in der Schule angekommen in Deutschland. Okay.
Genau.
Hast ja eben auch schon erwähnt, dass da auch schon die Trennung von deinem Vater war. Also
ja.
Deine Mutter hat sich dann doch irgendwann getrennt, weil das nicht mehr auszuhalten war.
Genau,
ne?
Genau. Es hat sich in Deutschland gerade so zugespitzt. Also der ist dem Alkohol also dermaßen verfallen. In Kasachstan hat er sich noch die Mühe gemacht, immer wieder, ich sag mal, sich in den Griff zu bekommen und wie heißt das Wort? Einen Entzug zu machen, also aber Entzug war auch selber eben harten Entzug. Also ich habe auch als Kind regelmäßig meinen Vater am Esstisch gesehen, der dann so gezittert hat. Also der, wo du richtig gesehen hast und du hast in seinen Augen ihm schon angesehen, dass der eigentlich im Kopf schon bei seinen Saufkumpels ist und eben schon im Kopf trinkt. Also das hast du ihm einfach am Frühstückstisch angesehen, dass er das nicht mehr lange durchhält und dass er eigentlich spätestens Mittag dann weg ist und dann wer weiß, wann er wiederkommt. Also der war auch manchmal tagelang einfach weg.
Okay.
Oder das schlimmste Erlebnis war in Kasachstan, ich bin mit meiner Oma auf den Markt gegangen, einkaufen und da habe ich ihn im Müll gesehen, wie er da liegt und schläft. Und ich bin gleich hingeraten, wollte ihn aufheben, da kam meine Oma, hat gesagt, nein, lass ihn da liegen, wir gehen. Und sie hat so getan, als würden wir ihn nicht kennen. Also das hat mir das Herz zerrissen, wirklich. Also das war ganz, ganz schlimm, meinen Vater da so zu sehen, dass er da im Müll liegt und schläft.
Und das heißt, hier in Deutschland wurde das noch schlimmer, aber ich meine, auch das ist ja verständlich. Er ist ja auf einmal in ganz anderen Gefilden und dann, ja.
Genau. Und was ich dazu sagen wollte, also es ist ja jetzt nicht so, dass mein Vater, also ich habe ihn eine Zeit lang gehasst, nicht gehasst, Hass ist so ein starkes Wort, aber ich war sauer auf ihn, ich war böse auf ihn. Und aber wenn man guckt, wie er zu dem geworden ist, was er letztendlich war am Ende, er hatte auch keine andere Wahl. Also als Junge du bist erst ein Mann, wenn du trinken kannst, wenn du sauffest bist.
Das ist ja Wahnsinn.
Und ich kann mich erinnern, in Kasachstan, mein Cousin war 13 und es gab auch so Kindertische, Frauentische und Männertische, also so viel zu den Rollen. Also man hat zusammen Feste gefeiert.
Die Kindertische gab es bei uns auch.
Ja, genau, aber Frauen und Männer waren auch da nochmal so ein bisschen separat. Und mein Onkel, der war schon gut dabei, hatte schon ordentlich was intus. Und der hat meinen Cousin gerufen und der sollte sich zum Männertisch hinsetzen und da hatte ihm so wirklich, also man hat ja nicht aus diesen kleinen süßen Stöffchen Wodka getrunken, sondern man hat aus einem Glas, also Ikea-Glas müsst ihr euch so vorstellen, diese großen Ikea-Gläser, daraus hat man Wodka getrunken, wie Wasser. Ja? Viele Russischstämmige oder Russen sagen ja auch Wodetschka, also zu Wodka sagen die Wässerchen. So.
Ah,
genau, das ist praktisch deren Wasser. Ja?
Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört, und, ne? so wie genau. Den Österreichern oder den Bayern das Bier. Das
genau, genau. Ja, die Bayern mit dem Bier um 11 Uhr, ne? Da geht man nicht als Alkoholiker.
Grundnahrungsmittel.
Genau, Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel, genau. Und der hat das Riesenglas voll mit Wodka, hat vor ihn hingestellt und hat gesagt, trink, sonst bist du kein Mann. Du bist ja schon 13 Jahre alt. Ich will sehen, dass, ne, dass du jetzt, also er wollte jetzt damit anfangen, ihn abzuhärten für den Alkohol. Und damit er dann, wenn er dann ein Mann ist, dass er ein Mann ist. Ja? Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Und da hast du doch als Junge, wenn du schon 13 bist und du dahin gezogen, du hast doch keine andere Wahl. Und wenn du das nicht schaffst, wenn du keinen Alkohol verträgst, wenn du nicht trinkfest bist, in Anführungszeichen, dann bist du einfach, dann kannst du die Männerrolle nicht erfüllen. Also du bist dann in so einem Zugzwang. Und ich meine, das ist jetzt auch keine einfache Welt, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
Ja. Das sehe ich genauso. Und das hast du praktisch, also du hast vorhin gesagt, du warst auch wütend, du warst sauer. Und dann hast du aber die Geschichte angeschaut, wie das passiert ist, oder?
Ja, genau. Also ich meine, man hat ja immer beide also Anteile in sich. Ne? 50% Mama, 50% Papa. Und ich bin so aufgewachsen, dass ich diese 50% meines Vaters nicht spüren durfte und so nicht sein durfte. Dann hieß es immer, ja, du wirst Alkoholikerin wie dein Vater. Und ich finde, mein Vater hatte nicht nur schlechte Eigenschaften, sondern auch gute. Ich habe zum Beispiel sehr gerne seinen Humor gemocht. Der war sehr humorvoll, der war sehr lustig. Der war auch kreativ, ne? Wenn man ihn mal erleben durfte. Ich glaube ja eher, dass er auch sich gar nicht selber kannte. Und eigentlich nur die Dinge, wie man halt groß geworden ist, im Kopf hatte. Ne? Und Alkohol irgendwo ihm auferzwungen worden ist, weil sein Vater war Alkoholiker. Er hat, ich glaube, insgesamt 9 Geschwister und davon sind 7 männlich und davon sind 6 alle Alkoholiker. Ne? Also
wow.
Genau, so wow. In diesem Umfeld wächst du halt auf. Also was und ich glaube einfach auch, dass er, also irgendwo hat er auch eine Geschichte, irgendwo hat er auch eine Menschlichkeit und irgendwo hatte er vielleicht auch keine andere Wahl. Aber ich finde, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Punkt in deinem Leben hast du die Wahl, da kannst du dir die Wahl rausnehmen, ne? Und eben eine Entscheidung für dich treffen. Und ich hoffe es für ihn, dass er es heute für sich geschafft hat. Weiß ich nicht, wir haben jetzt, glaube ich, schon seit 20 oder 25 Jahren, ich glaube, ja, mittlerweile über 25 Jahren keinen Kontakt miteinander. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Hoffe halt, dass er es für sich überwunden hat und für sich irgendwo einen Weg gefunden hat, dass er irgendwie, ja, glücklich ist. Mhm. Das wünsche ich ihm auf jeden Fall. Aber ich denke, ja, ich habe halt viel zu wenig von ihm mitbekommen und ich durfte auch gar nicht, ich sag mal so dieses Mitgefühl für ihn entwickeln, weil er ja so schlecht zu meiner Mutter war.
Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
Aber ich finde, es ist schon die erste Transformation, ne? Und das ist ja auch das Wichtige, seine eigene Geschichte aufzuarbeiten oder zu gucken, wo kommt das her, wo kommt dieser Anteil her? Und du hast jetzt gerade praktisch auch dein Leben ein Stück weit beschrieben, indem du gesagt hast, ja, er durfte sich selber nicht sehen. Er war kreativ, er war humorvoll. Vor mir sitzt du bist kreativ, du bist super humorvoll und sagst vorher, du musst lernen, immer noch, darfst lernen, dich selbst zu spüren, weil du gar nicht weißt, was du willst. Also im Prinzip hast du ja ein Stück weit dieses Drama deines Vaters ja mitgenommen. Und so ein Drama lässt du nicht los, wenn du keine Ahnung von dem hast, was da eigentlich das Drama ist. Und vor allem, wenn du deinen Vater ablehnen musst, als Kind selber tust du das nicht. Ne? Deswegen auch im Müll liegen lassen. Ja, als Kind tut das richtig, richtig weh. Als Mutter oder als Oma tut das auch weh. Aber man hat ja eine ganz andere Haltung schon dazu, weil es nicht nur weh tut, weil da jetzt jemand liegt, sondern weil es weh tut, weil es das eigene Schicksal ist. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich es auch so spannend, also deine Kindheit schon sehr, sehr krass, ne? Auch die ersten 12 Jahre, auch die 2 Jahre in Deutschland. Ich kürze es jetzt hier den nächsten Grund so ein kleines bisschen ab. Ich erlaube mir jetzt mal nochmal vorzugreifen. Das heißt, wir haben ja vorher darüber gesprochen, bis zu 12 warst. Ungefähr 2 Jahre hat es noch gedauert, dass deine Mutter sich lösen konnte oder ihr euch lösen konntet.
Genau.
Ihr habt einen Zwischenstopp im Frauenhaus. Ihr musstet auf Alimente verzichten. Und alles Mögliche, um überhaupt loskommen zu können.
Genau.
Ne? Und ja. Dann, als ihr dann vom Vater los wart, ging für dich eigentlich das zweite Muttersein schon los. Also das heißt, Muttersein nicht im Sinne von, dass du ein Kind hattest, sondern ja, du hattest Kinder, aber es waren eigentlich deine Geschwister. Und im Vorgespräch hast du gesagt, Schule war nebensächlich. Schule, dann war Erziehung der Geschwister, Haushalt.
Genau.
Also Lebensaufgabe.
Weil meine Mutter hat sozusagen die Versorgerrolle übernommen. Die hat dann, und die Schwierigkeit war auch, also um in Deutschland angekommen zu sein. Also alles, was an Abschlüssen meine Mutter in Kasachstan gehabt hat, galt hier einfach nicht, wurde nicht anerkannt. Das heißt, sie hat hier eine Ausbildung gemacht zur Altenpflegerin. Das hat ja auch schon mal 3 Jahre gedauert. Und dann war sie Altenpflegerin, das heißt im Schichtdienst und so weiter. Ne? Dementsprechend hast du ja auch nicht viel Zeit. Und sie war dafür da, dass sie sozusagen die Familie versorgt und ich habe praktisch die weibliche, also die Mutterrolle übernommen, indem ich den Haushalt geschmissen habe. Ich war einkaufen, ich habe gebügelt, ich habe Wäsche gewaschen, Wäsche aufgehängt. Mein Bruder hat, also der war als Kind hyperaktiv und der hat viel Auslauf gebraucht. Also wirklich nach draußen und rennen und sich auspowern. Und ich war auch schon immer sportlich. Ich liebe es zu laufen, zu joggen. Und da sind wir halt immer auch gejoggt, ne, zusammen und draußen. Und dann war er ausgeglichener und ruhiger. Ansonsten ist er wie so ein Kessel explodiert, ne? Genau. Und mit meiner Schwester war es so, dass ich ihr natürlich auch in der Schule geholfen habe, ne, dass sie dann ja ihre Hausaufgaben machen konnte und so weiter. Meine Oma hat auch immer mit uns gelebt. Also als wir nach Deutschland gekommen sind, ist sie praktisch bei uns geblieben hat mehr halt gerade meinen Bruder betreut. Ne? Und meine Mutter war dann halt arbeiten. Und so haben wir uns praktisch zu dritt sozusagen, also die 3 Säulen, haben wir halt so das Leben gemanagt. Ne? Meine Mutter hat das Geld nach Hause gebracht, meine Oma hat uns mit Essen versorgt und ich habe uns praktisch, ne, mit dem Rest, also Essen beschaffen und eben den Haushalt, ne, putzen, Wäsche waschen und so weiter. Und da war halt nicht viel Zeit für die Schule und die habe ich wirklich abends nebenher gemacht. Also wenn ich mit meinen Haushaltspflichten fertig war, und meine Geschwister dann, ne, so fertig versorgt waren, da habe ich mich hingesetzt. Das war oft irgendwie so 10 Uhr abends oder so. Und da habe ich noch meine Hausaufgaben gemacht. Und ja, ich meine, in der integrierten Schule ging das auch, weil man hatte halt eher so auf die Förderschüler Rücksicht genommen und für mich war das ein leichtes Spiel. Also ich hatte keine Probleme gehabt, mitzukommen. Ich musste auch immer alleine selber lernen, also meine Mutter konnte mir da nicht helfen oder hatte eben auch keine Energie mehr dafür. Also wenn sie gerade aus dem Schichtdienst nach Hause gekommen ist, ich habe versucht, immer Kontakt zu ihr zu haben und mit ihr zu reden und die hat einfach nur ins Leere geguckt und so, Anna, was willst du von mir? Ich will jetzt schlafen, ich bin jetzt müde. Ne?
Das heißt, ihr habt ja einen krassen Rollentausch gemacht und du hast da schon, du bist eigentlich schon mit 12, 13 also nicht erst mit 12, 13, aber vorher schon erwachsen geworden. Du bist eigentlich richtig schon in die Erwachsenenrolle reingekommen. Ne? Und wie ging das weiter? Also wie, also ich weiß, dass du gesagt hast, ein Wendepunkt war ja zum Beispiel, dass du ja auch verheiratet warst dann irgendwann.
Ja, also bevor ich geheiratet habe, also der Wendepunkt zu Hause, wann das nicht mehr so lief, das System, was wir uns dann eingerichtet hatten, war eben, ich habe angefangen Abi zu machen und die Schule nebenher ging nicht mehr. Und das hat bei mir dermaßen den Druck erhöht. Also das Konstrukt, wie es vorher war, funktionierte einfach nicht mehr. Die Schule hat mehr Raum gebraucht, damit ich das überhaupt schaffe. Weil ich habe dann einfach gemerkt in der 11. Klasse, holler die Waldfee. Also erstens, wie viel fehlt dir? Also wie viel musst du aufholen? Das war ganz schön viel. Und ich habe auch selber, also ich bin schon auch perfektionistisch veranlagt. Ich will auch nicht nur einfach nur schaffen, sondern ich will es gut schaffen. Da habe ich schon mein Ego und möchte natürlich auch ganz vorne brillieren. Ne, so. Und genau, und dementsprechend hat das so in dem Konstrukt nicht funktioniert. Und was hat es mit mir gemacht? Ich habe zuerst eine Essstörung entwickelt. Ich habe Bulimie bekommen. Das ging ein Jahr lang so. Und dann habe ich einen Tinnitus gekriegt. Und dann habe ich mir gesagt, Anna, entweder krepierst du hier zu Hause und hilfst niemandem oder du schaffst hier den Weg raus. Weil ich habe natürlich immer wieder Signale an meine Mutter gegeben, habe gesagt, ich kann nicht mehr, Mama, das funktioniert so nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Aber sie konnte darauf nicht eingehen. Also das hätte für sie bedeutet, dass sie irgendwas ändern hätte müssen und das hat sie für sich nicht lösen können. Und ich habe das halt so lange mitgemacht, bis mein Körper gesagt hat, so, Überlebensinstinkt. Also eigentlich habe ich, die Wendepunkte in meinem Leben sind eigentlich immer so, Überlebensinstinkt hat sich eingeschaltet. Also wirklich das Äußerste, was nicht empfehlenswert ist. Genau, man sollte auf die Signale vorher hören. Genau, und für mich war es dann so, dass ich den Tinnitus gekriegt habe und ich dachte wirklich, also gerade am Anfang, die ersten 2 Wochen, du hörst ja Tag und Nacht permanent einfach Geräusche in deinem Kopf. Und du kannst es nicht ausschalten. Du kannst keinen Gedanken mehr fassen. Du hast so Schmerzen. Du könntest ausrasten. Du hast das Gefühl, du hast so ein Gefängnis um deinen Kopf herum. Und das hört einfach nicht auf. Und das ist so schwer und so laut. Und ich habe auch wirklich gefühlt 2 Wochen lang nicht geschlafen. Und da habe ich eben gesagt, also wenn du hier bleibst, gehst du ein. Auch wenn es weh tut, auch, also ich meine, das ist ja dein Zuhause und eigentlich sollte es was Schönes sein, ne, und liebevoll und irgendwo so, ne? Und dann habe ich mir gesagt, nee, also wenn ich jetzt hier bleibe, lande ich irgendwann in der Klinik, krieg irgendwie welche Pillchen, Psychopillchen und keine Ahnung was. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte so nicht leben. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich zieh aus. Und das hat dann uns 5 Jahre Schweige, wie heißt das, Stillstand, also
Stillschweigen.
Stillschweigen gekostet. Also sie hat es mir sehr übel genommen, aber ich habe dann die Familie verlassen, genau, und da musste sie was ändern. Und ich habe die Familie aber verlassen, nicht einfach so allein. Ich habe es versucht alleine. Ich war auch beim Jugendamt und so. Und die haben, also weil ich war damals schon 19 und die haben halt gesagt, ja, wir können dich halt jetzt nicht in so eine WG reinsetzen, wo 16-Jährige sind, dafür bist du zu alt. Und aber du bist praktisch noch zu jung und hast kein Geld, um eine eigene Wohnung dir leisten zu können. Ne? So, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie noch versucht zu vermitteln und so. Hat nicht so gut funktioniert. Und ich habe mir damals selber eine Psychologin gesucht, die praktisch auf Spendenbasis gearbeitet hat. Mhm. Und die habe ich aufgesucht, weil ich einfach, ich wollte das Gefühl haben, ich habe mein Leben im Griff und bin irgendwie nicht den Dingen immer nur ausgesetzt. Und wir haben gar nicht bei der Psychologin über Tinnitus oder die Essstörung gesprochen, sondern einfach um eben genau die Kindheit, die Familienzusammenhänge und so weiter. Und das hat mir so weit geholfen, dass ich eben dann auch die Bulimie überwinden konnte.
Das heißt, du hast da schon die Transformation eingeleitet, weil das muss man sich mal wirklich vorstellen, wie viel Kraft es braucht, sich gegen so ein System zu stellen, ne? Dass es wirklich die Bulimie brauchte und wirklich die Tinnitus brauchte, damit du dich selber wieder hörst. Ne, der Tinnitus kommt ja auch zu sagen, hör auf dich. Das ist ja auch genau das, wo du sagst, du weißt gar nicht, was du willst oder wusstest gar nicht, was du willst. Und dann kommt dieses Geräusch innen drin, sagt hier, hör auf dich selber, hör nach innen. Ne, bloß, ich sage erstmal kurz den Scheiß wieder raus, der nicht passt. Also, um das jetzt mal ganz plakativ zu machen, ne? Ja, was es da braucht.
Aber so gesehen war auch die Situation zum Kotzen. Also,
und da hat die Transformation schon angefangen. Und diesen Mut braucht man auch erstmal, sich gegen so ein krasses System, in dem man auch zum ersten groß geworden ist, dann auch irgendwie gefangen war, wirklich zu sagen, ja, ich, wie du vorhin sagst, ich bin jetzt alt genug und ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Also Respekt.
Dankeschön. Jetzt ist wieder Lob. Ich kann damit immer noch nicht umgehen.
Macht nichts.
Aber ich habe gelernt, Dankeschön zu sagen.
Bitteschön. Gut, also das heißt, du hast die Psychologin auf Spendenbasis gefunden. Ist ja auch
genau.
Spannend. Ne?
Ja.
Aber was hat es dann gebracht? Weil du sagst,
das hat mir sehr viel gebracht. Das hat mich unglaublich gestärkt.
Wie kamst du dann raus? Wie kamst du mit dieser Hilfe dann raus?
Also ich kam von einer Abhängigkeit in die nächste. Ich habe damals meinen Ehemann kennengelernt, also damals meinen Freund. Und dadurch, dass es nicht geklappt hat, dass ich irgendwo alleine eigenständig ausziehe, hat er mit seinen Eltern gesprochen und ich durfte zu ihnen ziehen. Genau, und das war in dem Sinne schon eine Erleichterung, eine Freiheit in Bezug auf, ich habe mir eingebildet, ich durfte freier sein als zu Hause. Also das war für mich schon Freiheit. Aber natürlich wurde ich da auch in ein Rollenbild gesteckt. Ist ja, ne, wie es halt, du kommst ja von einem System ins nächste und diesem System passt du dich natürlich auch an, ne, weil du ja dann wie so ein Gast bist oder ne, so erstmal ja auch fremd, ne, wir waren ja auch frisch zusammen.
War der Deutscher, wenn ich frage?
Also er ist in Deutschland geboren, seine Eltern sind aus Vietnam.
Okay.
Der ist aber hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber klar hat er natürlich da auch Wurzeln. Also die sind auch Kriegsflüchtlinge damals in den 70ern gewesen, die sind in den 70ern nach Deutschland gekommen. Und haben praktisch den weiten Weg, das sind Boat People, ne, sagt man ja dazu, die haben den weiten Weg praktisch aus Vietnam dann nach Deutschland gemacht.
Also auch eine intensive Geschichte.
Ja,
ne?
Genau. Und da bin ich erstmal praktisch dahin und der geschützte Rahmen war eben finanziell, ne, also ich hatte mein Kindergeld und musste dann eben keine Miete zahlen, habe mich auch so ein bisschen am Essen beteiligt, weil ich mich einfach schlecht gefühlt habe, so hätte ich aber auch nicht gemusst, ne? Und die haben mich halt einfach so angenommen und aufgenommen, ne? Und das war schon mal eine Erleichterung. Und ich konnte dann einfach auch mein Abitur in Ruhe zu Ende machen.
Also es war schon freier als vorher.
Ja, genau, es war schon jeden Fall freier.
Das ist immer, manchmal ist die Veränderung nicht. Also es ist schon krass genug zu sagen, ich gehe da raus, ich tue den Kampf mit meiner Mutter aufnehmen oder auch den Krach in Kauf nehmen und gehe zwar vielleicht in die nächste Abhängigkeit, aber es ist schon freier als vorher. Das heißt so auf Raten, so in Stücken.
Genau, ja.
Das ist ja schon eine verbesserte Situation.
Genau. Also. Und ich konnte mich einfach auch auf das Abitur konzentrieren, weil ich einfach dieses ganze Drumherum zu Hause nicht hatte. Aber trotzdem war ich auch regelmäßig zu Hause, weil gerade meine Schwester mich sehr gebraucht hat, weil sie mich ja auch gewohnt war. Und ich war eigentlich ihr Halt. Und das Erste, was meine Mutter ändern musste, war eben, meinen Bruder in ein Heim zu geben, weil das gar nicht mehr ging zu Hause. Und der ist in so ein anthroposophisches oder in eine anthroposophische Lebensgemeinschaft gekommen. Das ist das Beste, was ihm passieren konnte. Mhm. Und auch für meine Mutter einfach auch eine Entlastung war. Aber meine Schwester ist komplett entglitten. Also da habe ich als Halt gefehlt. Und das tut mir bis heute leid und weh. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das in dem Moment anders hätte lösen können. Aber ihr Weg hat sich dementsprechend auch ausgezahlt, weil dann ist sie auch also heute zum Beispiel ist sie super glücklich. Die lebt in einem betreuten Wohnen, also alleine in einer WG mit weiteren ähnlich behinderten Menschen. Und ihrer Eigenständigkeit hat das sehr gut getan und ihrem Selbstwertgefühl. Und die kriegen Betreuung stundenweise, wo sie halt eben gemeinsam kochen oder eben einkaufen gehen, Geld abheben gehen und solche Sachen. Also alles, was ihr so schwer fällt, alleine. Aber im Großen und Ganzen ist sie frei. Also sie führt jetzt auch ein selbstbestimmtes Leben in dem Sinne, dass sie nicht wie so ein Kind zu Hause ist und wie ein Kind behandelt wird, sondern wie eine Erwachsene da draußen.
Also auch der Schmerz hat sich im Endeffekt, also dein Schmerz, ja. Ihr Schmerz, der von deiner Mutter hat sich im Prinzip für alle ausgelöst, jawohl, gelohnt, ja. Sage ich jetzt mal. Weil manchmal ist es ja, muss man durch diesen Schmerz durchgehen, damit es besser werden kann.
Ja, genau. Ja,
das ist auch das wieder auch Transformation, das ist unglaublich.
Ja, ich finde auch, also selbst wenn man in diesen Momenten gerade im Leben steht, wo das wehtut und wo das reibt und wo man auch einfach nicht weiß, wie sich das entwickeln wird, ich glaube, es ist auch wichtig, auch zu wissen, es ist es ist im Moment ein Zeitpunkt dafür und es wird besser. Also es einfach auch dieses Urvertrauen zu haben, es ist halt ein Auf und Ab im Leben. Und da gibt's Momente, wo man, ich sag mal, vielleicht das nächste Plateau erreichen will, wo es Reibung gibt, wo es anstrengend ist und wo man irgendwie dran arbeiten muss. Aber dann gibt's auch Momente, wo man weiß, okay, ich habe es geschafft, ich habe es daraus geschafft, ich habe eine Veränderung für mich geschafft und zufrieden damit ist.
Und wie ging das dann weiter? Also ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass du dann auch praktisch den nächsten Schritt irgendwann wieder gemacht hast, indem du deinen Mann auch wieder verlassen hast.
Ja. Ne?
Das heißt, du hast dann genau. Die Freiheit nochmal anders gewählt.
Genau. Also damals meine Art, meine hohe Empathie hat dazu geführt, dass ich mir einen narzisstischen Menschen ins Leben gerufen habe. Und das hat halt eine Zeit lang gut funktioniert. Aber je mehr ich mich selber weiterentwickelt habe, umso weniger habe ich in sein Leben gepasst.
Kästners Kleinigkeit. Dein Moment.
Sein Input dazu war immer, wenn dann. Also er ist auch Softwareentwickler und Programmierer und so. Und ich fand das immer, das war wie so ein Programm. Also wenn das und das so ist, dann passen wir nicht mehr zusammen, dann trennen wir uns. Und das hat er auch jedes Mal immer auch so in unserer Beziehung kommuniziert. Also gerade am Anfang hatte ich ja total Angst, auch allein zu sein. Der wusste ganz genau auch, wenn es so ist, dass du irgendwie deinen Bruder mit in die Beziehung bringst und der bei uns leben soll, dann trennen wir uns. Wenn das und das passiert, dann trennen wir uns. Wenn das und das und das passiert. Also der hat immer nur davon gesprochen, also hat Bedingungen aufgestellt und es sollte immer so einfach und bequem für ihn sein. Und ich war dafür da, dass es ihm gut geht. So, und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das dann gesehen habe, gemerkt habe, auch, ich sag mal, meinen eigenen Wert gesehen habe und mir gesagt habe, und ich durfte lernen, dass Liebe einfach verschiedene Facetten hat. Und seine Liebe war einfach nur, solange ich in sein Konstrukt passe, in seine Welt passe, liebt er mich. Und nicht diese bedingungslose Liebe, egal was ist, du kannst dich entwickeln, du kannst hier und da. Und sobald er gemerkt hat, dass ich mich entwickle, dann waren ganz viele diese Wenn-Dann-Bedingungen. Und ich hatte dann noch eine zweite Therapie gemacht, als ich schon mit dem Studium fertig. Auf jeden Fall habe ich auch schon gearbeitet und ich habe ihm auch gesagt, also ich hatte eine depressive Phase und ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Genau, wir haben geheiratet und dann konnte ich nicht mehr aufstehen.
Direkt nach der Heirat?
Direkt nach der Hochzeit, wirklich. Wow. Direkt nach der Hochzeit und ich lag einfach nur da und der Tag ist an mir vorbeigegangen und der Körper war so schwer, ich habe es nicht verstanden. Ich habe selber nicht verstanden und nicht annehmen wollen, nicht begreifen wollen, wieso kann ich nicht aufstehen? Das ist doch, ich bin ja nicht krank oder querschnittsgelähmt oder warum kann ich nicht aufstehen? Und dann war ich bei mehreren Psychologen, da wollte mir auch ein Psychiater so Antidepressiva, hat mir auch verschrieben, aber das war so schlimm, dass ich habe das selber abgesetzt und bin zu dem nie wieder gegangen. Sollte man nicht, ist gefährlich, sollte man nicht machen, aber ich habe mir zu mir gedacht, das ist nicht mein Weg, nee, das ist das nicht. Ich kann mich doch nicht betäuben mit Tabletten oder dass die so extreme, die haben auch extreme Ängste in mir so hervorgehoben. Ich konnte auch gar nicht richtig schlafen und am Nachmittag war ich schon munterer, das muss ich schon sagen, ja. Aber für die 2 Stunden, der Preis war mir zu hoch dafür.
Wahnsinn, aber du hast dann praktisch auch das wieder als Chance genutzt, um zu sagen, ich will das selber lösen.
Ja.
Ne? Also auch immer wieder dieser selbste Antrieb. Auch, also wenn man schon mal eine Depression hatte, also ich hatte mal depressive Verstimmungen und kann das grob vorstellen, grob. Ne? Wenn ich dann in meiner Verstimmung schon nicht mal entscheiden konnte, ist das jetzt helle oder dunkle Wäsche, das war schon eine Riesenentscheidung, da man gar nicht mehr aufstehen kann. Und dann trotzdem in der Depression noch zu sagen, so, jetzt nehme ich es aber in die Hand und gucke, was wirklich die Lösung ist. Das ist eine unglaubliche Kraft. Nein, ich lobe dich jetzt nicht.
Danke.
Ich möchte es nur sagen, dass es eine Riesenkraft ist, aber es geht.
Ja.
Es geht.
Das geht, genau. Und dann habe ich mir eine Psychologin gefunden und ich glaube, ich habe sogar 5 oder 7 Jahre habe ich die Therapie gemacht. Das war für mich eine echte Transformation.
Wie lange
also
warst
die
du
Zeit,
denn mit deinem Mann verheiratet insgesamt?
Zusammen? Zusammen waren wir 15 Jahre, verheiratet davon 5 Jahre.
Okay.
Genau. Oder war es weniger, vielleicht auch nur 5 Jahre
die Therapie? 6 oder 7 Jahre die Therapie gemacht.
Genau,
wow,
ja.
Wow.
Ja. Und das hat mir so gut getan, das glaubst du gar nicht.
Doch, ich glaube, sie sehen dich jetzt. Die war nicht auf Spendenbasis, ja?
Nein, die war nicht auf Spendenbasis, die war auf Krankenkassenkosten, genau. Mein Ex, also damals mein Ehemann, der hatte so Angst vor dieser Therapie. Und war auch begründet.
Aber das ist ja unglaublich, so lange eine Therapie zu machen, dann wirklich zu sagen, jetzt gehe ich, ne, das wirklich durchzuhalten. Da sieht man aber auch, wie lange es manchmal dauert, bis man die Sachen aufgearbeitet hat. Ne?
Jetzt gehe ich war eher, da bin ich wieder an die nächste Krankheit gekommen.
Mhm.
Also die Therapie habe ich dann gemacht und irgendwann zahlt es auch die Krankenkasse nicht mehr, ne? Und irgendwann hat auch die Therapeutin gesagt, so jetzt lauf mal alleine, so jetzt genau so. Wirklich, das heißt, mir hat mich wirklich so rausgesetzt, so jetzt ich lauf erstmal alleine. Genau, und bei mir war dann das Thema, also mein Ex-Mann und ich, wir waren schon sehr darauf bedacht, Karriere zu machen. Wir beide wollten irgendwie weiterkommen, wobei ich mich zurückgestellt habe, weil ich mir gesagt habe, irgendwann wollen wir ja Kinder haben, dann bin ich diejenige, die zu Hause ist und so.
Kennst
ja,
du ja schon.
Frauenbild, ja, dann kann ich ja keine Karriere machen und. Da habe ich mich schon, also ich habe ihn in den Vordergrund gestellt, habe ihn praktisch nach vorne gedrückt, also im Hintergrund nach vorne gedrückt.
Das war wahrscheinlich auch eine Wenn-Dann-Bedingung. Ne?
Ja.
Wenn du mich nicht nach vorne stellst, dann passt es nicht mehr.
Nee,
oder?
Also bei ihm war das eher so, dass ich praktisch Mutterersatz bin.
Okay.
Also das, was seine Mama bei ihm vorher gemacht hat, dass ich das auffange.
Also wenn du nicht mehr meine Mama bist,
ja, genau,
dann.
Ja, genau, richtig, genau. Ich habe mich dagegen gesträubt, weil ich finde das ein bisschen pervers. Also wenn ich dann ein bisschen komisch, weil ich will ja kein Kind haben. Mit dem ich Sex habe, sondern ich will ja einen Mann haben, ich will einen Partner haben auf Augenhöhe und nicht irgendwie, ja, also du weißt, was ich meine.
Ja, aber guck mal, was ein Wandel im Mindset das schon war, ne? Du kennst es nur, du musst jetzt irgendeinen Mann haben, damit du nicht, entschuldige, vergewaltigt wirst und hier, nee, ich will einen auf Augenhöhe haben, ne? Also das ist von A nach B, das sind zwei verschiedene Leben, ne? Also das ist echt.
Ja, und das merkt man halt, wie viel in einem auch steckt, auch wenn, also ich sag mal so, egal wie scheiße der Start war, es steckt einfach so viel in einem selber drin und wenn man einfach mal darauf hört und darauf vertraut, dann findet man seinen Weg.
Also das heißt, du hast den Mann dann irgendwann verlassen, offensichtlich.
Ja, genau. Also ich habe auch irgendwann gemerkt, also für seine nächsten Karriereschritte hat er dann eine Stelle angenommen und ist praktisch gependelt. Und ich war praktisch unter der Woche alleine mit meiner Tochter. Und am Wochenende kam er. Und ich habe mich immer so gefühlt, also so Donnerstag, Freitag ging es mir richtig gut, wobei Freitag ich schon angespannt war, weil der Freitagabends in der Regel nach Hause kam. Und dann am Wochenende ging es mir richtig beschissen und ich habe noch Montag und Dienstag gebraucht, dass ich am Mittwoch einigermaßen wieder okay war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das so? Und irgendwann habe ich gemerkt, der macht mich so fertig. Der macht mich psychisch so fertig, so klein, so richtig, damit er sich gut fühlt. Und bis ich das aufgearbeitet habe, bis ich mich erholt habe, habe ich gerade mal so 1,5 Tage oder 2 Tage Zeit, wo ich selber bin. Und dann geht's wieder von vorne los. Und da habe ich gemerkt, also das hat mich auch krank gemacht. Ich habe Hashimoto bekommen. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo die Schilddrüse sich selber angreift und sich zerstört sozusagen. Ne? Und man sagt auch, das ist so Schilddrüse, so der Schmetterling oder die Seele sozusagen. Ne? Da sitzt die Seele. Und auch dieses, ich darf nicht sprechen. Ne? Das ist auch so die Schilddrüse. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Und ich habe, aber so weit war ich noch nicht. Ich habe dann gesehen, dass meine Tochter angefangen hat, sich seinem Narzissmus unterzuordnen. Und ich habe einfach gesehen, dass er mein Kind kaputt macht. Und das wollte ich nicht. Also für mich, ich hätte, glaube ich, noch länger gebraucht und noch mehr Krankheit und Schmerz gebraucht, bis ich gesagt hätte, okay, ich...
Der Tinnitus hätte zur Trompete werden
ja,
müssen.
Ja, genau, genau, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr, ich gehe. Aber ich habe dann gesehen, dass er das Gleiche macht mit meiner Tochter und dann habe ich gesagt, nein, also nicht mit ihr. Du machst mir dieses wunderbare Kind nicht kaputt. Und ich habe eigentlich mehr den Mut für sie gehabt als für mich, weil ich wollte auch Vorbild für sie sein und wollte eben nicht diese Rolle vorleben. Ja, ich kusche jetzt, ich bin die Frau, also auch das, was ich auch als Kind erlebt habe bei meiner Mutter. Und wo ich dann gesagt habe, nee, du machst mir dieses wunderbare Kind nicht kaputt, diese Kreativität und das, was sie alles so Tolles kann, nur weil du das nicht siehst und du sie missbrauchst für deine Bedürfnisse. Und dann habe ich ihm gesagt, also wir hatten sowieso schon drüber gesprochen, dass nicht so prickelnd läuft und dass wir uns praktisch zurückziehen und uns eine Bedenkzeit nehmen. Und dann war er nach dieser Bedenkzeit wieder da und dann hat er mich, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war sogar, war das nicht der Geburtstag der Tochter? Auf jeden Fall, wir hatten Vormittagsbesuch und dann habe ich abends die Küche sauber gemacht und habe gespült und so. Und dann hat er gesagt, und hast du dir jetzt überlegt? Und dann habe ich ihn so angeguckt, habe gemeint, ich möchte mit dir nicht mehr verheiratet sein. Der hat erstmal geweint und war erstmal schockiert und so 2 Tage war er richtig betroffen. Das hat mir auch echt leid getan, wo ich auch wieder so ein bisschen, ich sag mal, menschliche Gefühle wieder hatte. Aber danach war es die Hölle. 2 Jahre Psychokrieg, Scheidung.
Okay.
Ja, das war dann, genau.
Das sind wie die 2 Jahre von deinem Vater, ne?
Ja, auch wieder ja so genau, irgendwie. Genau, ja.
Okay, das heißt, du hast schon wieder.
Und das war auch dieses Thema, also nach den 2 Jahren musste er mir nichts mehr zahlen. Mhm. Und dann war Ruhe. Ne? Also auch die gleiche Thematik. Ne,
weil bei deinem Vater war das ja auch so, der hat mit den Alimenten zu tun gehabt. Ja. Erst als ihr die Alimente dann abgelegt habt, war dann Ruhe. Ne?
Ja, da musste mir kein Trennungsunterhalt mehr zahlen. Dadurch, dass wir ja so kurz verheiratet waren und so weiter, haben wir halt, ne, und dann musste er halt mir nichts mehr zahlen. Dann war es okay. Aber ansonsten, ich habe das Gefühl, dass es auch vielleicht so ist, also wenn ich der noch was zahlen muss, dann muss ich sie irgendwie, dann muss sie sich das verdienen. So. Dann muss ich sie irgendwie beschäftigen, so. Ja, genau. So nerven und so.
Aber auch das hast du ausgehalten, ne?
Aber das war wirklich schwer. Das war wirklich hart, genau. Aber da habe ich sehr viel, da habe ich zwar jetzt keine Psychologin gehabt, aber ich habe Laura Marlina Seiler gehabt. Und Bodo
Lieben
Schäfer.
Vielen Dank, liebe Laura, lieber Bodo.
Genau. Und Dirk Kräuter.
Was eine Mischung. Genau. Liebe Leute, was eine Mischung. Laura Marlina Seiler, Bodo Schäfer und Dirk Kräuter. Genau. Was eine Mischung.
Und Madame Moneypenny.
Okay, genau. Und heute hast du mich, ist okay.
Genau, heute habe ich dich. Heute habe ich alle in einer Person.
Ich kommentiere das jetzt nicht.
Genau, ja.
Spaß beiseite mit. Nein, aber was eine Geschichte, ne? Also es ist auch wirklich, du hast alles neu gestartet, du hast wieder neu gestartet, du hast wieder einen Kampf angefangen, beziehungsweise du hast den Kampf nicht angefangen, du hast in den Kampf ausgehalten.
Genau. Ne?
Und heute und das ist Wahnsinn, an wie vielen Stellen man immer wieder sich für sich selbst sein Leben einstehen darf, ne? Immer in einer anderen Tiefe. Und es ging wieder tiefer und wieder tiefer. Ne, das erste Verlassen der Mutter, ja, das ist schon hart. Dann das zweite Verlassen, dann da rein und wirklich, dann wirklich zu sagen, jetzt kreiere ich es mir, wie es mir gefällt. Ne? Jetzt bin ich Pippi Langstrumpf und heute hast du ein zweites Kind, du hast einen glücklichen Partner. Wir werden darüber nicht weiter reden. Also zumindest kein Narzisst. Nein, Spaß beiseite. Also Geplänkeleien gibt's ja manchmal immer, ne?
Ja, es
aber
ihr
habt zwei wundervolle Kinder, die wundervoll aufblühen. Du durftest sie alle auch schon kennenlernen. und wirklich, du stehst heute wirklich da, freust dich am Leben, freust dich am Essen, am Genießen. Also es ist ganz großartig.
Ey, das Leben ist auch schön. Das ist doch schön, egal unter welchen Bedingungen du lebst. Es liegt an dir, dass du es schön für dich machst. Und das darf man wirklich gerne lernen und da auch wirklich aus diesen alten Mustern ausbrechen, die man da so mitbekommt und in die man reingeboren wird. Und das ist auch wert. Also das ist ja auch unsere Aufgabe eigentlich. Also jeder ist ja mit Gaben geboren und ich finde auch mit einer Aufgabe, mit einer Lebensaufgabe. Und wenn man zu weit weg davon ist, dann bringt einen das Leben schon dahin, dass man das dann den Weg wieder zurückfindet. Ja,
so, dann habe ich aber eine intensive Frage. In den Momenten, wo es dir am schlechtesten ging, wie hast du den Mut gehabt, weiterzumachen? Oder jetzt erst recht weiterzumachen?
Also was ich so ein bisschen habe, ist, wenn mich jemand triggert und mir so nach dem Motto, so du schaffst es nicht, du kannst das nicht, dann sage ich erst recht, so wart ab, jetzt zeige ich es dir. Also, das habe ich, aber ich glaube in den Momenten tatsächlich, wenn ich so richtig am Boden lag, der Moment in mich reinzugehen, in mich reinzuspüren, tief bei mir zu sein und dieses Innere hat mir schon gesagt, was gut ist und wo ich hin will.
Das heißt erst dann, als du richtig am Boden lagst, konntest du innen hören?
Ja.
Hast du dann doch innen gehört?
Genau.
Was dein Innerstes eigentlich will, weil du entweder stehst du wieder auf oder du gehst.
Genau. Und bei mir war es auch so, ich konnte einfach in diesen Momenten nicht mehr funktionieren. Also ich bin liegen geblieben und ich konnte einfach so, wie es früher war, wie es vorher war, konnte ich einfach nicht mehr funktionieren. Und dann musste ich auf mich hören, damit ich weitermache, damit ich praktisch überlebe. Ne? Also damit ich weiterlebe, weil so wollte ich einfach auch so nicht mehr dieses Leben leben, wie es vorher war. Das hat nicht funktioniert, das hat mich ja zum Liegen gebracht.
Das heißt, gerade wenn du am Boden liegst, dir bewusst werden, dass du am Boden liegst, weil so wie es jetzt ist, nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und aus diesem, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mehr, etwas Neues kreieren zu lassen. Aber wie steht man da wieder auf?
Weil dieses Gefühl, bei dir zu sein, in dieser Ruhe, in dieser Tiefe und anfangen zu träumen. Ah. Anfangen so, was dich glücklich macht, wo du deine Erfüllung, deinen Lebenssinn siehst, worin du, wo du denkst, dass du deswegen auf der Welt bist und in die Vision kommen. Aber wirklich bei dir, nicht irgendwas leben, was andere in dir sehen und was andere von dir wollen, sondern wirklich, wo du dann einfach diesen bei dir bist und sehr gerne bei dir bist und glücklich bist und dann einfach dieses, oh, wie geil wäre das denn? Ja, und einfach anfängst zu spinnen, rumzuspinnen und eine Vision hast.
Und die Vision war das, was dich praktisch dann wieder ins Leben geholt hat und gesagt, jetzt geht's in diese Richtung. Das heißt, du bist auch dieser Vision immer schön nachgelaufen und hast dann vielleicht deine nächste Vision kreiert.
Genau.
Jetzt hast du die Weltherrschaft vor.
Pinky in the brain, 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 brain.
Ach, wie herrlich. Das macht so viel Freude. Dann würde ich es auch gerne so stehen lassen heute, liebe Anna.
Ja,
weil
gerne.
Das ist wirklich so ein schöner Satz. Wie stehe ich wieder auf? Erstens, verlass alles, was nicht funktioniert hat. Also wir haben den Titel, alles verlassen, um sich selbst zu finden. Du musst manchmal alles verlassen, um dich selbst spüren zu können. Na, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Um deine eigene Vision wieder entstehen zu lassen, wirklich ein ganzes Lavafeld voller, ist jetzt gerade alles niedergebrannt. Und jetzt kann ich aus dieser fruchtbaren Lavaerde wunderbar schönes neue Sachen kreieren. Also anstatt zu sagen, ich schläge mich jetzt in die Ecke und bleib liegen, geh nicht mehr auf, anfangen zu träumen, anfangen Visionen zu haben und diesen nachzulaufen. Diesen spinnernden Träumen nachzulaufen.
Und das hat auch wirklich jeder in sich. Also jeder von uns hat Träume, jeder von uns hat etwas, was er gerne macht, was er liebt und irgendwo ein Talent und eine Gabe hat. Ne? Und eigentlich will das Leben von uns nichts anderes, dass wir das ausleben.
Das hast du sehr schön gesagt. Also, ich danke dir, dass du zu Gast warst hier bei Kästners Kleinigkeiten und ich wünsche euch allen da draußen, dass wir das ausleben, was in uns steckt, was wir als Vision für uns möchten.
Bitte, bitte unbedingt. Und danke dir, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne. Und das eine Bild, versprochen auf allen Social-Media-Kanälen, findet ihr auch alles wieder in den Shownotes, auch wenn ihr mit der Anna vielleicht mal zusammenarbeiten wollt. In den Shownotes findet ihr auch den Kontakt zur Anna. Falls ihr weitere Fragen habt, falls ihr eine Inspiration braucht, falls ihr wissen wollt, wie man Essen genießen kann, schaut in die Shownotes.
Oh,
also,
ja.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.